ich musste dem Täter irgendeine Identität geben und sagen, ist es ein Freund, ist es ein Bekannter, ist es ein Unbekannter, ist es ein Krimineller? Und ich habe ihn eher als neutral angesehen. Also einfach wertfrei ihm eine Identität gegeben, mit ihm oder mit meinem Inneren in den Dialog gegangen und versucht habe, den Menschen zu verstehen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Denn jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Jochen Wier. Und als ich das erste Mal von Jochens Geschichte gehört habe, musste ich sofort daran denken, wie es wohl wäre, wenn das mit mir passiert wäre, wenn ich das erlebt hätte. Stellt euch Folgendes vor. Es ist ein ganz normaler Abend in einer deutschen Stadt. Du bist mit deinen Freunden raus, ihr sitzt in einer Bar und trinkt ein paar Drinks. Das ist das Letzte, an das du dich erinnerst, als du im Krankenhaus aus dem künstlichen Koma aufwachst. Dein Körper ist in diesem Moment ein Wrack. 37% sind verbrannt, dir fehlen Gliedmaße. Was ist passiert? Diese eine brennende Frage kannst du nicht beantworten, denn du weißt überhaupt nichts mehr. Du kannst dich an gar nichts erinnern. Und auch die Polizei weiß nicht, was wirklich passiert ist, nachdem du die Bar verlassen hast. Nur eins scheint sicher: Du bist Opfer eines schrecklichen Verbrechens geworden. Doch selbst das wollen nicht alle glauben. Was wie der Anfang eines Psychothrillers klingt, ist Jochens Leben. Und so werden wir heute eine Geschichte hören über Selbstzweifel, über Schuld, Frust und Wut, aber auch über das Vergeben, über Humor und Zufriedenheit. Vor allem wird es jedoch um einen Kampf gehen, einen Kampf zurück in ein Leben, in dem ein schwarzes Loch klafft. Und in diesem schwarzen Loch starten wir jetzt. Jochen, wenn ich aus einem Koma aufwache, was geht mir da als erstes durch den Kopf? Bin ich dann neu geboren, lebe wieder? Oder ist das erstmal nur so wie so ein morgendliches Aufwachen?
Unbeschreiblich. Wenn man aus dem künstlichen Koma aufwacht, fühlt man sich eher, als wäre man gerade von den Toten auferstanden. Also der gesamte Körper ist völlig regungslos und jede Bewegung und jeder Prozess im Körper ist unglaublich anstrengend. Daher nicht unbedingt eine Neugeburt, sondern eher ein Auferstehen von den Toten.
Okay. Und jetzt liegst du da im Krankenhausbett und weißt du, wo du bist, was passiert ist, wie du da hingekommen bist, oder ist das alles weg?
Im ersten Moment ist erstmal alles weg. Das Gehirn versteht ja erstmal gar nicht, wenn es aufwacht, wo bin ich, was ist passiert und wie gehe ich jetzt damit um. Und dann versucht man nach und nach zu verstehen, was um einem herum passiert. Also wo bin ich, was ist mit mir passiert und wie fühle ich mich gerade.
Ja, und wie fühlst du dich?
Im Moment des Aufstehens aus dem künstlichen Koma erstmal wie in einem Horrorfilm, weil man gar nicht weiß oder weil ich nicht wusste, was mit mir passiert ist. 4 Tage lang lag ich im künstlichen Koma, das klingt nicht lange. In der Zeit hat mein Körper unglaublich stark abgebaut. Ärzte und Familienmitglieder vermuteten auch, dass das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber zum Glück war das nicht der Fall. Also nach und nach kam einiges wieder zurück, nur nicht die Erinnerung an den Unfall.
Okay, zu dem müssen wir gleich kommen. Wenn man dann jetzt da liegt und wach wird, ist vielleicht die Gedankenwelt und die Gefühlswelt das eine. Was ist denn mit deinem Körper, der den Rest abbildet?
In dem Moment fühlt man sich eher so ein bisschen vom Körper getrennt. Also wurden 3 Körperteile, während ich im künstlichen Koma war, abgetrennt. Nach und nach. Ich habe es zum Glück nicht mitbekommen, hatte aber ziemlich heftige Albträume. Also den Unfall habe ich komplett umstrukturiert in meinem Kopf und dachte, ich wäre in der Organmafia gelandet.
Oh Gott.
Und nach und nach, stellte ich dann fest, ich bin nicht bei der Organmafia gelandet, sondern war einfach nur auf der Intensivstation und man versuchte mir das Leben zu retten.
Ganz kurz, wenn du jetzt sagst, diese Traumaerfahrung, ist das etwas, wo man gar nichts mitbekommt oder hört man was, denkt dann nachher plötzlich, oh Gott, ich war ja dabei, als die mir diese Gliedmaße abgenommen haben?
Das kommt immer drauf an, welches Medikament man in der Zeit bekommt. Also man kriegt vieles dann intravenös eingespritzt. Und ich hatte ziemlich üble Schmerzmittel, die mir auch Halluzinationen einredeten. Also ja, den Unfall selber, der kam leider nie in meinen Kopf, sondern alle anderen Geschichten. Also teilweise, wie ich in Praxen lag und dort nach und nach zerlegt wurde. Und Bruchteile von den Operationen hat man mitbekommen. Also tatsächlich, wie die Knochensäge den Arm entfernte oder an den Füßen rumgedoktert wurde.
Oh, weißt du im Nachgang, ob das realistisch ist oder ob man sich das eingebildet hat?
Also nachdem ich festgestellt habe, was alles an mir stattgefunden hat in den 4 Tagen, war manches realistisch. Also die heftigste Situation war, als die Ärzte feststellten, dass ich aus dem Koma aufwachte und ich habe nur gehört, oh, scheiße, er ist aufgewacht. Mehr Propofol. Und im nächsten Moment war ich wieder weg. Also an so Situationen konnte ich mich erinnern und habe in der Zeit wirklich hart gekämpft. Also ich wollte in dem Moment einfach nur überleben, weil mein Überlebensinstinkt da einschaltete, obwohl ich regungslos da lag. Also es war wirklich ein Kampf gegen Leben, um Leben und Tod. Und als ich aufwachte, wusste ich auch warum. In dem Moment waren die Chancen sehr gering, dass ich da überhaupt lebend rauskomme. Und was im Hintergrund ablief, fand ich faszinierend. Also Medien haben jeden Tag berichtet, was mit mir passiert ist. Leider immer nur auf Spekulation beruhend. Mhm. Ja, dass zum Beispiel die Wahrheit leider nie ans Licht kam oder heute nicht richtig aufgeklärt wurde. Ist hart gewesen, aber das Härteste war halt wirklich, was mit meinem Umfeld passiert ist. Also viele Freunde, Familie haben gebetet, an mich geglaubt, mitgekämpft. Und ich glaube, das hat auch irgendwas gemacht in der Zeit.
Was denn dann in Wirklichkeit mit dir passiert ist, das musst du mir gleich unbedingt erzählen.
Ja.
Erstmal dieses Leute denken an einen, Leute beten für einen. Glaubst du, das kommt tatsächlich bei einem an oder ist das Hokus Pokus?
Wie man das am Ende bezeichnet, ist jedem freigestellt. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Wenn ich an einen Menschen glaube, ihn motiviere und sage, hey, du schaffst das. Oder auch wenn er gar nicht da ist und ich denke an ihn, dann ist da irgendwas, was man nicht messen kann. Also eine Kraft, eine Energie, ich weiß es nicht. Manche verbinden es dann mit verschiedenen Religionen. In der Zeit war ich noch etwas christlicher. Und habe auch versucht, an irgendwas zu glauben, was man messen kann oder was mir Energie gibt. Und tatsächlich hat das auch viel bewirkt.
Ich denke immer, als jemand, der so gar nicht an, oder ja, was heißt Glauben? Für mich ist das eine wissenschaftliche Frage und da gibt es eben keine Telepathie, aber ich stelle mir das immer so vor, wenn man jetzt christlich ist oder überhaupt auch sich einfach nur auch ohne irgendeine Religion vorstellt, da sind Leute, die an mich glauben. In so einem Moment, dass das hilft, das würde ich sagen, ist unbestritten, wenn man so einen Hintergrund hat, der einen irgendwie supportet. Und wenn man sich dann, weil man vorher die Erfahrung gemacht hat, dass sie das auch wirklich tun, weil sie es einem berichtet haben, vielleicht schon mal in anderen kleinen Situationen, weil man schon mal als Kind das Bein gebrochen hatte oder gesehen hat, wie die es bei anderen machen, nochmal stärker dieses Gefühl hat, wenn man weiß, die tun das wirklich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da ist es dann am Ende plötzlich doch etwas, wo es vielleicht eine wissenschaftliche Erklärung für etwas gibt, wo ein wissenschaftliches Hirn wie meins eigentlich auf die Barrikaden gehen würde. Aber es ist ja super spannend, dass direkt in deiner Geschichte auch so eine zweite Ebene da ist.
Ja.
Weil im Hintergrund irgendwie Leute sind, die jetzt nicht an dich rankommen, die auch nicht an die Wahrheit kommen, während du da liegst und nichts sagst.
Ja. Faszinierend fand ich ja, dass ganz viele Menschen, die mit mir wenig Berührungspunkte haben, da wirklich ergriffen waren. Also von der Geschichte, von der Situation und auch für mich gebetet und gekämpft haben. Und in dem Moment, ja, also irgendwas war da, ich weiß nur nicht was mir das Leben gerettet hat.
Über dieses Umfeld, das da an dich glaubt, das dir auch hilft, zurück ins Leben zu kommen, müssen wir gleich ja noch unbedingt sprechen, denn da wacht jetzt ein junger Mensch auf. Nochmal, ich finde die Szene so heftig. Im Krankenhaus, aus einem Koma, weiß ich überhaupt nicht, wo bin ich, was ist passiert, glaubt, ich bin an die chinesische Organmafia geraten. Und dann musst du ja feststellen, Moment mal, mir fehlen 2 Beine und ein Arm.
Ja.
Und ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Das finde ich einfach erstmal so krass. Und was dann herauskommen wird, ist ja noch viel krasser. Aber erstmal muss ich ja jetzt mit meinem Kopf alleine damit klarkommen, in dem Moment, wo ich wach werde. Hast du irgendeine Erklärung? Ist diese chinesische Mafia dann noch da? Haben die jetzt die Beine und deinen Arm schon verkauft? Oder wird einem dann in so einem deutschen Krankenhaus plötzlich doch bewusst, vielleicht passt das alles?
Am Anfang hatte ich wirklich viele Fragen, war skeptisch, habe unser System hinterfragt. Es war nicht die chinesische Organmafia, tatsächlich war es die griechische. Ich weiß nicht warum.
Ach so. Habe ich jetzt chinesische draus gemacht, weil man das immer aus China hört, dass die den Leuten bei irgendwelchen Exekutionen die Organe wegnehmen. Okay, sorry. Griechisch. Ja, du lachst, aber ist ja, ich stelle es mir in dem Moment selbst, war es doch wahrscheinlich die Vorhölle, oder nicht?
Ja, also unabhängig von der Kultur oder was dahinter steckte, ich habe, glaube ich, zu oft den Film Hostel geschaut und genauso war das in meinem Kopf. Also richtig übel. Und das Schlimme ist aber auch, man hat die gleichen Schmerzen, Empfindungen und diesen Horrortrip. Also gar nicht vergleichbar, wie wenn man den Film schaut und sich versucht, mit Empathie in diese Opfer hineinzuversetzen, macht man da wirklich heftige Schmerzen und auch eine ganz schöne Herausforderung durch im Kopf.
Dieses Beine sind weg, Arm ist weg, ist das etwas, wo man dann an sich runterguckt und denkt, hä? Oder dass man den Arm noch fühlt, so phantomschmerzmäßig, oder hat sich dann der Kopf in der Komazeit daran schon auch ein Stück weit gewöhnt?
Leider nicht. Und das Problem ist aber auch, wenn man so zur Welt kommt, also als sogenannter Normalo, kommt das Gehirn gar nicht mehr damit klar, wenn Körperteile fehlen. Also man hat immer noch die Synapse im Kopf, dass Arme und Füße da sind und die spürt man dann auch. Also ich spüre sie jetzt in dem Moment, kann aber zwischenzeitlich damit umgehen. Also was ich fühlen möchte, kann ich entscheiden. Und das ist ja das Spannende bei der Situation. Also jemand, der noch beide Arme und Füße hat, der kann das, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen, wie das ist, wenn man ein fehlendes Körperteil spürt in Form von Schmerzen, Kribbeln oder manchmal auch Kitzeln. Also es sind manchmal ziemlich nervige Gefühle. Heute denke ich mir auch noch, wäre gar nicht schlecht, wenn ich noch einen zweiten Arm habe und beide Füße. Versuche mich daran aber nicht festzuhalten. Also ich versuche dann immer das Problem zu sehen und dafür eine Lösung zu finden. Und keine Utopie nachzurennen, wie ich will meinen Arm zurück oder die Füße sollen wiederkommen. Medizinisch ist das nicht, manche sagen, noch nicht möglich. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch. Also durch Körperteiltransplantation wird man da nicht den gleichen Effekt erzielen, wie den eigenen Arm mal wieder zu rekonstruieren.
Okay.
Und?
Wäre auch irgendwie Ironie der Geschichte, wenn du dann irgendwann bei so einer Mafia anrufen müsstest, um zu fragen, sagen Sie mal, haben Sie vielleicht einen Arm und zwei Beine im Angebot?
Ja.
Ob jetzt Griechisch, Chinesisch oder Deutsch?
Ja, bei meiner Arbeit erzählen mir manche Geschichten, wie man könnte irgendwann mal die eigenen Zellen drucken, wie in einem 3D-Drucker und dann den Arm und die Füße nachkonstruieren. Und ich denke mir, ich weiß nicht, ob ich das noch machen will oder welcher Aufwand dahinter steckt, weil mein Alltag inzwischen ganz normal ist.
Okay.
Auch wenn mir das viele nicht glauben oder absprechen möchten, wie, oh ja, eigentlich solltest du dir nicht einreden, dass dein Alltag normal ist, obwohl du behindert bist.
Gibt es denn neben diesen offensichtlichen Veränderungen, in dem Moment ja vielleicht im Krankenhaus auch erstmal noch Verletzungen deines Körpers, noch andere Stellen, wo du sagst, oh mein Gott, da ist richtig was kaputt?
Ich denke schon, dass im Kopf was stattgefunden hat. Ich würde nicht sagen, dass was kaputt gegangen ist, sondern dass ich dadurch einiges gelernt habe. Natürlich war das ein Trauma. Das Trauma durfte ich bewältigen. Und wie mit jeder Herausforderung, die man gemeistert hat, wächst man daraus hervor. Also das kann man sich vorstellen wie bei einem Sportler, der einen Marathon gelaufen ist. Der wird nach dem Marathon zwar ziemlich kaputt sein, aber sobald sein Körper sich von dem Stress erholen konnte, ist er danach stärker, ausdauernder und gesünder. Aber es kann auch ins Gegenteil umkehren. Also wenn man da unachtsam ist, also gerade mit so einem Unfall oder bei einem Marathon, kann man sich vieles kaputt machen. Also Verletzungen holen, vielleicht Langzeitschäden in Form von körperlichen oder psychischen Folgen zuziehen.
Wie mit jeder Herausforderung, die man gemeistert hat, wächst man daraus hervor. Das sagt Jochen ganz klar und hat damit eine wirklich bewundernswerte Einstellung nach dem, was er erlebt hat. Er versucht offenbar aus seinem Unfall etwas Positives herauszuholen und ich stelle mir das persönlich ziemlich schwierig vor und glaube es ihm trotzdem total, so wie er das bis hierhin beschreibt. Um besser zu verstehen, was in Jochens Kopf passiert, gucken wir uns erstmal an, was ein Koma ist. Ein Koma ist eine sogenannte Störung des Bewusstseins. Und hier werden zwei unterschiedliche Arten unterschieden. Einmal die qualitativen und dann die quantitativen Bewusstseinsstörungen. Eine qualitative Bewusstseinsstörung bedeutet, dass die Wahrnehmung oder Orientierung nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Das heißt, man erlebt zum Beispiel Halluzinationen oder eine Verwirrtheit. Man hat also in diesem Fall ein Bewusstsein, das aber eben nicht störungsfrei funktioniert. Bei einer quantitativen Bewusstseinsstörung ist die Reaktionsfähigkeit auf Reize von außen eingeschränkt. Heißt einfach, dass mich jemand am Fuß kitzelt und ich das überhaupt nicht wahrnehme. Diese Art von Störung kann von Benommenheit bis hin zur vollkommenen Bewusstlosigkeit reichen. Das Koma als quantitative Bewusstseinsstörung beschreibt die schwerste Form, die es überhaupt gibt. Betroffene können nicht einmal durch sehr starke Schmerzreize geweckt werden. In diesem Zustand bekommt Jochen also nicht bewusst mit, dass seine Füße und sein Arm amputiert werden. Und das finde ich einfach eine unfassbar krasse Vorstellung, oder? Du wachst auf, weißt nicht, wo du bist, weißt nicht, was passiert ist, und dann fehlen dir Körperteile. Jochen sagt dazu ja auch, dass das Gehirn überhaupt nicht damit klarkommt. Plötzlich ist das Bewusstsein wieder da, aber der Körper nicht mehr vollständig. Damit und mit sehr, sehr vielen Fragezeichen muss Jochen in diesem Moment jetzt klarkommen. Wie er das schafft, hören wir gleich. Erstmal finde ich noch sehr beachtlich, wie er heute von seinem Koma und auch dem Leben danach erzählt. Da merkt man doch total, dass es einerseits ein unglaublich einschneidendes Erlebnis war und andererseits meint er, ich würde nicht sagen, dass etwas kaputt gegangen ist, sondern dass ich dadurch einiges gelernt habe. Diese Aussage sollten wir für den Rest der Folge mal im Hinterkopf behalten. Jetzt aber erstmal zurück rein in die unsägliche Situation. Aufwachen aus dem Koma und nicht wissen, was passiert ist. Maximale Ungewissheit. Wir können das vielleicht gerade so ein bisschen nachempfinden, weil wir gerne wüssten, was Jochen passiert ist. Dass das in seinem Kopf nochmal 1000 stärker ist, das können wir uns hoffentlich vorstellen. Und deswegen muss ich jetzt wissen, wie Jochen erfährt, was ihm passiert ist.
Was passiert ist, durfte ich ja schmerzhaft erfahren durch Medien, Zeitung, Fernsehen. Und das sind jetzt auch die einzigen Bilder, die ich im Kopf habe. Also an dem Abend selbst, das war Mai 2010, war ich mit Freunden in der Bar. Tranken einfach unbekümmert und hatten Spaß, haben getanzt und irgendwann mal waren bei mir alle Lichter aus. Erinnern kann ich mich nur noch daran, also an diese ganzen Horrortrips, den Albtraum und dachte eigentlich, ich bin tot, also in der Hölle. Und in dieser Zeit habe ich nicht verstanden, was passiert ist. Einfach so ein Cut und zack, war ich weg. Als ich dann aus dem künstlichen Koma aufwachte, durfte ich dann erfahren, an dem Abend, wo ich in der Bar war, hat man mir K.O.-Tropfen ins Glas gemischt. Welche Substanzen genau, weiß man bis heute noch nicht. Aber der Bluttest hat ergeben, dass Amphetamin und irgendeine fremde Substanz positiv war. Das war für mich ein Schock, aber auch irgendwie Erleichterung zugleich, weil ich dann zumindest eine Antwort hatte. Eine Antwort von vielen offenen Fragen.
Okay, du kriegst also die klare Rückmeldung, da waren K.O.-Tropfen im Spiel. Lass uns nochmal einen Schritt zurück. Du bist 18 in dieser Nacht und ihr seid, wie du gerade beschrieben hast, unterwegs mit ein paar Leuten einfach was trinken.
Ja.
Wo seid ihr da?
Da waren wir in Stuttgart in einer Bar. Das war auch eine ganz normale Bar. Also jetzt nicht irgendwie eine Kaschemme, in der man Angst haben muss, dass einem irgendwas passiert.
K.O.-Tropfen ins Glas zum Beispiel.
Genau, sowas zum Beispiel. Und die Bar hat das natürlich auch, also die Polizei hat auch ermittelt in der Bar, im Freundeskreis. Und natürlich wird der Täter niemals irgendwo hervorkommen und sagen, hey, ich war's, ich habe Schuldgefühle, ich will meine gerechte Strafe erhalten. Auch wenn das viele wollten, ich wollte es eigentlich nie, oder das eigentlich kann man streichen, weil ich die Situation verstehen wollte. Also meine Situation, die Ursache. Und heute habe ich für mich einen Abschluss gefunden, also einen Haken dran gemacht und gesagt, es geht weiter.
Okay, das heißt, der Täter ist dir damals erstmal egal, oder wie?
Der war mir in dem Moment noch nicht egal. Heute hinterfrage ich gar nicht mehr.
Also es gab eine Entwicklung. Weil erstmal will man ja, wenn man da im Krankenhaus aufwacht und weiß, da hat mir, ist jemand schuld daran, dass ich zwei Beine und einen Arm verloren habe, würde ich ja sofort wissen wollen, wer war das?
Ja.
Ehrlich gesagt, ich hätte, glaube ich, auch, ich glaube, ich würde Hass empfinden.
Ja. Das war eins von vielen Gefühlen, die ich hatte, also in dem Moment. Rache, Hass, Gerechtigkeit. Aber die gibt's ja oder gab es in dem Moment eigentlich nicht. Also, weil die Situation ist passiert. Ich könnte den Menschen verurteilen, bestrafen, Aber das ändert nichts an der Situation, außer dass ich vielleicht mit einem Batzen Kohle weiterleben könnte, indem eine Versicherung oder sonstiges eingreift in der Situation. Ja, also ich habe viele Vermutungen aufgestellt. Ist es jemand aus der Bar gewesen, Unbekannter? Oder wollte jemand einer Freundin, die an dem Abend auch viel mit mir Zeit verbracht hat, ihr vielleicht was ins Glas mischen, um sie zu misshandeln? Oder mir was ins Glas mischen, um mich auszurauben? Oder also die Gründe, die sind meistens sehr perfide, aber auch einfach. Also nicht wirklich, also der Grund dafür, ich weiß es gar nicht, welchen tieferen Grund es haben könnte. Außer ein sehr einfacher, perfider Grund, der schon häufig Leben gekostet hat und Menschen zerstört hat. In meinem Fall nur den Körper, aber das, was für mich wichtig im Leben ist, ist zum Glück erhalten geblieben und daran gewachsen.
Wenn man K.O.-Tropfen ins Glas bekommt, denke ich hier direkt an Nora, die erzählt hat, als Bundeswehrsoldatin, als Offiziersanwärterin, wie das war mit K.O.-Tropfen. Die ist dann schon zwischendurch nochmal wach geworden und lag plötzlich auf ihrem Badezimmerfußboden, wo es dann zu Übergriffen kam, aber hatte so richtig nochmal so kurze, helle Momente. Hattest du das auch oder warst du ab irgendeinem Moment weg?
Ich war komplett weg. Also für den Abend selbst. Ich habe sogar versucht, durch verschiedene Methoden an die Erinnerung ranzukommen. Also mit Hypnose, Psychotherapie oder anderen sagen wir Substanzen. Also ich habe viele Medikamente im Krankenhaus bekommen und da haben sich Sachen in meinem Kopf abgespielt, wo ich nicht weiß, was war real und was nicht. Und hatte immer diesen Film, was passiert sein könnte, aber es hat nie was dran geändert. Also ich konnte weder damit dann besser umgehen, noch habe ich irgendwie was Positives draus ziehen können. Also es war im Prinzip ein Teufelskreis, den ich irgendwann mal durchbrechen wollte.
Kann man, wenn man dann so weg ist, das trotzdem irgendwie vergleichen mit dem Koma, diese K.O.-Tropfen?
Nein. Also ich weiß nicht, wie lang diese K.O.-Tropfen gewirkt haben. Man sagt ja, die wirken nur ein paar Stunden. Und ab da mussten mich dann Ärzte ins künstliche Koma versetzen, weil im Rausch dieser K.O.-Tropfen bin ich auf einem S-Bahn-Dach gelandet. Also ob ich drauf gesprungen bin selbst oder ob man mich drauf geworfen hat, weiß man bis heute nicht. Also da standen auch die wildesten Geschichten in der Zeitung. Und auf diesem S-Bahn-Dach bin ich zwischen Oberleitung und S-Bahn gekommen. Habe mir dadurch Starkstromverbrennung zugezogen. Also der Körper wurde komplett verkohlt. 37% laut Mediziner. Die Oberfläche war zwar in Mitleidenschaft getroffen, aber am schlimmsten war halt das Knochengewebe. Also Arme und Füße waren bis zum Knochengewebe verbrannt oder durchgeschmort und deswegen mussten diese sofort entfernt werden. Dass man das überlebt, also weil der Blutkreislauf braucht zwischen 20 und 30 Sekunden, bis er einmal durch den Körper durch ist und was da dann an Schadstoffen, also verbranntem Blut in die Organe reinkam, ist überhaupt ein Wunder, dass die Organe das mitgemacht haben. Also Ärzte mussten sofort handeln, den Arm haben sie sofort entfernen müssen, die Füße nach und nach. Und den Körper halt erstmal abgeschrubbt, also in ein Verbrennungsbad gegeben, heißt es. Und dann wird geguckt, welches Gewebe ist noch am Leben und welches muss sofort entfernt werden, damit die Organe nicht versagen. Also sprich Herz und Gehirn oder Leber und Niere sind dann anschließend in Mitleidenschaft getroffen. Okay. Das hat recht lang gedauert. Also 3 Wochen lag ich auf der Intensivstation und habe mit dem Leben geringt, weil der Körper einfach diesen Schock und dieses Trauma verarbeiten musste.
Die 15.000 Volt oder wie viel sind das? Ich meine, ich habe irgendwo 15.000 Volt gelesen.
Genau, also 15.000 Volt ist die Spannung auf der S-Bahn-Oberleitung und die sind durch meinen Körper gefahren.
Dann habe ich mal gegoogelt, ein elektrischer Stuhl in den USA hat rund 1.800 Volt, gebaut um zu töten.
Das reicht an sich auch schon aus. Also es kommt drauf an, wie lange ist man der Spannung ausgesetzt und wie hoch ist die Amperezahl.
Ja.
Und auf einem S-Bahn-Dach ist sie recht hoch. Also das reicht eigentlich aus, um Menschen kurz zu grillen. Und der Kontakt bei mir war zum Glück sehr kurz.
So, und jetzt hast du aber eben was gesagt, was ich ganz wichtig fand. Im Rausch dieser K.O.-Tropfen, du liegst nicht bewusstlos auf dem Boden, sondern du bist nur irgendwie rumgetorkelt, rumgelaufen?
Ja, also die Wirkung von K.O.-Tropfen, es gibt ja nicht die K.O.-Tropfen, ist immer unterschiedlich. Also in dem Fall war mein Körper noch komplett aktiv und ist dann irgendwo hingetorkelt, hingelaufen, hingerannt, wer weiß. Gewünscht hätte ich mir, ich wäre einfach umgefallen und irgendjemand hätte den Notarzt gerufen. Weil dann hätte ich vielleicht noch einen Arm und beide Füße. Aber die Frage, wer ist heute obsolet, was wäre wenn?
Diese Bar, wo du mit Freunden bist, was die nachher wussten, musst du mir gleich sagen. Aber erstmal, du gehst da einfach raus und die lassen dich gehen? Oder wie trennt ihr euch?
An dem Abend hat gar keiner damit gerechnet, dass was passiert. Also, dass sowas passiert. Und Freunde haben auch nicht lange hinterfragt, wo ist der Jochen jetzt hin? Die haben gemerkt, okay, der ist gegangen, haben sich tatsächlich Sorgen gemacht, aber jetzt nicht so große Sorgen, dass sie denken, ah, okay, der ist in Lebensgefahr. Ist einfach zur letzten Bahn, wollte die Bahn noch kriegen, haben sich selbst Vorwürfe gemacht. Ich habe meinen Freunden keine Vorwürfe gemacht. Natürlich hätte man aufpassen können, was passiert mit den Getränken oder was passiert an dem Abend. Aber wir waren etwa, oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau, also zwischen um die 10 Leute waren wir an dem Abend, mehr oder weniger. Ich habe ja den meisten, die an dem Abend mit dabei waren, kaum noch Kontakt. Das hat aber andere Gründe. Also nicht wegen des Unfalls, sondern weil wir einfach andere Interessen haben heute. Ja, also Vorwürfe habe ich denen keine gemacht. Hatte aber erstmal die Vermutung, dass einer von denen was damit zu tun hätte.
Ja. Oh Gott.
Aber das habe ich ausgeschlossen. Also ich habe oft Abstand gehalten von Menschen, die härtere Sachen konsumiert haben als Tabak oder Alkohol.
Obwohl ich, also Drogen waren in deinem Leben gar kein Thema?
Nein. Also ich fand meistens auch schon Cannabis ziemlich grenzwertig.
Ja.
Hab zum Glück auch nie angefangen damit. Ja, und deswegen, heute finde ich Tabak und Alkohol schon ziemlich hart, also zumindest wenn man die Spätfolgen sieht. Nee, aber das habe ich dann ausgeschlossen, dass irgendjemand aus meinem Freundeskreis damit zu tun haben könnte.
Okay, und dann deine Freunde, das stelle ich mir schrecklich vor. Man sitzt in dieser Bar weiter und wenn man dann nicht denkt, der ist jetzt weggegangen, weil er sich verabschiedet hat und nach Hause wollte, sondern irgendwas im Hinterkopf sagt, fuck, wir haben uns doch Sorgen gemacht, warum sind wir nicht mal rausgegangen?
Ja.
Weißt du, wie es denen danach ging?
Ziemlich schlecht. Also die meisten hatten extreme Schuldgefühle, haben mir auch tagtäglich geschrieben, meine Familie kontaktiert. Meine Familie war in dem Zeitraum auch ziemlich im Stress, weil die wollten einfach auch die Situation für sich verarbeiten und nicht noch irgendwie Informationsgeber für meinen Freundeskreis oder für mein Umfeld sein. Und hatten auch noch die Situation, dass sie, ja, sie die Sorgen hatten, wie es mit mir weitergeht. Ja.
Kommen die dann zu einem ins Krankenhaus und stehen niedergeschlagen am Bett oder war da direkt ein anderer Vibe?
Anfangs durfte mich nur die Familie besuchen, das waren wenige Mitglieder. Und nach und nach, als ich aus der Lebensgefahr draußen war,
ja,
kamen dann fast täglich Menschen zu Besuch. Also Freunde, Bekannte und Familie kamen. Und es war eigentlich echt schön. Also eigentlich, weil an manchen Tagen war es mir doch ein bisschen zu viel. Ich lag fast ein halbes Jahr im Krankenhaus und es gab insgesamt 3 oder sogar 4 Tage, an denen ich keinen Besuch bekam.
Und da sind dann die Leute, die an einen glauben.
Genau. Ja. Die dann hoffen und denken, dass das alles wieder gut wird. Und so wurde es dann aber auch.
Wenn diese 15.000 Volt durch einjagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie K.O.-Tropfen sich anfühlen. Ich weiß es überhaupt nicht, aber vielleicht kann man sich irgendwie so einen Vollrausch vorstellen, der dann Richtung Bewusstlosigkeit geht, zumindest ungefähr. Holen einen dann so 15.000 Volt nochmal kurz zurück oder ist das auch etwas, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie sich das angefühlt hat?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich will es auch nicht nochmal ausprobieren. Ich vermute aber, dass die Schmerzen so krass sind, dass der Körper die gar nicht mehr wahrnimmt.
Ah, okay.
Also sprich, da einfach ein Taubheitsgefühl hat. Und ja, das ist halt eher das Problem. Also ich wünschte, der Arm wäre irgendwie anders abhanden gekommen, weil wenn das Gehirn nicht versteht, was da passiert, also die Synapsen in Bruchteilen von Sekunden absterben und das Gehirn fängt dann an, irgendwelche Gefühle zu imitieren. Also diese Phantomschmerzen, die vorhin angesprochen wurden, entstehen dann. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Das ist manchmal ein Kribbeln, ein Ziehen, ein Zwicken, manchmal auch ein Schneiden oder Stechen. Und das kann dann schon sehr unangenehm sein. Leider greifen viele Amputierte und Betroffene dann zu Schmerzmitteln. Und ich finde eher, dass es alternative Wege geben sollte.
Okay.
man schießt sich dann zwar ab, betäubt den Schmerz, aber betäubt auch was anderes. Und das ist einfach so die Psyche und der Geist, der damit fertig werden sollte mit dem Schmerz.
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt jetzt, dass du sagst, sich da irgendwie von zu betäuben, davor zu fliehen durch irgendeine Substanz, ist es nicht, sondern ich muss anders damit umgehen lernen.
Richtig. Also sprich, einfach mal die Situation fühlen, auch wenn sie echt schmerzhaft ist, und dann reflektieren, was das eigentlich bedeutet. Also Schmerzen an sich. Ich bin heute der Meinung, dass Schmerzen nicht unbedingt schlecht sind.
Was Jochen hier über die psychische Funktion von Schmerzen sagt, ist unglaublich wichtig und auch sehr spannend. Ich muss dazu direkt an Katharina Berking, kurz Ina, denken, die uns hier vom CRPS, vom komplexen regionalen Schmerzsyndrom erzählt hat. Vielleicht erinnert ihr euch. Auch da ist klar geworden, dass der Schmerz nicht einfach etwas Schlechtes ist, sondern eine unglaublich wichtige Funktion für uns erfüllt. Und dazu passend gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte aus der Wissenschaft aus dem Jahr 2006. Als Forschende der University of Cambridge einen sonderbaren Jungen im Norden Pakistans entdecken bzw. von ihm hören und dann dahin reisen. Dieser Junge ist ein kleiner Star in der Region, wo er lebt, weil er sich Messer durch seine Arme bohren kann oder über glühende Kohlen läuft, als wäre das nichts. Kurz vor seinem 14. Geburtstag will der Junge dann einen besonders mutigen Stunt vorführen und springt von dem Dach eines hohen Hauses und wird kurz danach an seinen Verletzungen sterben. So. Wie konnte es so weit kommen? Die Forschenden haben eine Vermutung, und zwar, dass der Junge zu den ganz seltenen Menschen auf dieser Welt gehören könnte, die ohne Schmerzempfinden geboren werden. Und tatsächlich entdecken sie im familiären Umfeld des Jungen 6 weitere Kinder, die in ihrem kurzen Leben noch niemals Schmerzen gespürt haben. Es werden dann Genanalysen von den Kindern durchgeführt und tatsächlich zeigt sich, ja, die können keine Schmerzen spüren. So, das klingt erstmal großartig, weil ein Leben befreit von Schmerz, das wäre doch fantastisch. Tatsächlich aber sind die Kinder übersät mit Hämatomen, sind geschunden durch kaum verheilte Brüche und offene Wunden an Mund und Zunge, weil sie sich selber immer wieder unabsichtlich beißen. Keine Schmerzen zu spüren, ist ein riesiges Problem für unsere Psyche und unseren Körper, weil ein Korrektiv fehlt. Schmerzen warnen uns und drängen auf Veränderung. Unserem kleinen Straßenkünstler, der vom Dach gesprungen ist, fehlte diese Warnfunktion. Und damit schließt sich der Kreis zu Jochens Geschichte, der uns heute sagt: Ich bin der Meinung, dass Schmerzen nicht unbedingt schlecht sind. Ich muss allerdings auch noch an einen zweiten Punkt denken, weshalb Jochen vielleicht von jeder Art von Betäubung lieber absieht, und zwar an die K.O.-Tropfen, die er bekommen hat. K.O.-Tropfen, vom englischen Wort für Knockout, also außer Gefecht setzen, sind ja der Ursprung von all seinen Verletzungen. Die am häufigsten verwendete Substanz bei K.O.-Tropfen ist Liquid Ecstasy, wovon bereits wenige Tropfen innerhalb von 15 bis 30 Minuten zu einem kompletten Blackout, meist mit Gedächtnisverlust, führen. Wenn ich das erlebt habe, nochmal doppelkritisch auf jede Form von Betäubung zu gucken, finde ich nachvollziehbar. Jetzt zurück in die Geschichte. Jochen lässt ja immer wieder durchblicken, dass er den Unfall in etwas Positives umgewandelt hat, und wie ihm das ganz praktisch gelungen ist, möchte ich gleich wissen. Erstmal interessiert mich aber, ob diese Art von Einstellung von Anfang an da war oder ob er sich die erarbeiten musste, und vor allem, was er gegenüber seinem anonymen Täter fühlt.
Anfangs hat man wirklich unbeschreibliche Horrorgedanken. Also was möchte man mit einem Menschen anstellen, der so etwas mit einem gemacht hat? Bekannte und Familie denken, ja, die Person wird davon erfahren haben und jetzt unglaublich leiden, weil sein Gewissen jetzt an ihm nagt. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, das empfindet jeder anders. Also ist jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich einen Menschen auf dem Gewissen habe, schlimmer, oder wenn mir selbst Leid widerfährt, also sprich, ich werde eingesperrt, muss hohe Geldsummen zahlen oder komm auf den elektrischen Stuhl. Und darüber habe ich mir so oft Gedanken gemacht, bis ich selbst über das Thema nachgedacht habe: angemessene Strafe oder ein Verdienst. Also wer verdient schon das, was er bekommt? Über solche Fragen habe ich mir dann Gedanken gemacht. Also Täter, Opfer, aber was verdienen auch die Menschen um mich herum oder ich selber? Also habe ich das verdient, was ich bekommen habe? Und ich glaube, darauf gibt es gar keine Antwort. Eine Zeit lang habe ich mir auch eingeredet, ich sei selbst schuld daran gewesen. Und in gewisser Weise stimmt es ja auch. Ich versuche das Thema oder den Begriff Schuld zu ersetzen durch Verantwortung oder durch Handlungsbereitschaft. Also wenn ich in der Opferrolle lebe, bin ich ja im Prinzip handlungsunfähig. Und wenn ich sage, ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin im Prinzip der Mensch, der die Möglichkeit hat, mein Leben selbst zu gestalten, dann habe ich es auch selbst in der Hand. Und so war das auch mit dem Täter. Also ich habe dem Täter nicht mehr die Schuld gegeben an meiner grausamen Situation, weil er kann sie nicht mehr ändern. Geld kann sie nicht mehr ändern und die Bestrafung ihm gegenüber auch nicht. Vielleicht macht es mich nur noch kaputter. Also ich werde dann bequem, rachsüchtig, hasserfüllt und am Ende bin ich selbst nicht besser. Vielleicht bin ich dann noch ärmer dran.
Ich finde es super interessant, dass du eben so klar sagst, mit dem, was dir widerfahren ist, wo ganz viele von außen jetzt auch sein würden, das ist doch schrecklich, das ist doch grauenhaft, das ist doch unvorstellbar. Bleiben wir bei dir, ganz konkret für dich? Nein. Du kriegst eine neue Sichtweise drauf, sagst, ich betrachte das anders und ich möchte auf keinen Fall in irgendeiner Opferrolle stecken. So habe ich es jetzt verstanden.
Ja. Also dagegen kann man sich oder muss man sich nicht wehren, solange man nicht vergisst, wer man selbst ist. Natürlich ist es schwierig, wenn einen die Gesellschaft einen Hut aufstülpt und sagt oder jemand in eine Schublade steckt und sagt, da gehörst du hin. Dann wird es tatsächlich eine Herausforderung, aber man kann sich dagegen wehren, indem man sich selbst bewusst ist, wer man ist, was man kann und welche Möglichkeiten wir haben.
Lass uns doch da mal reingehen, weil ich glaube, alle von uns irgendwelche Themen haben, wo wir so das Gefühl haben, oh, da wird ein anderer Blickwinkel gut tun. Wie schaffe ich das? Wo fängt dieser Weg an, um heute mit so einem Mindset hier vor uns zu sitzen, Jochen?
Ich nehme einiges leichter, als es ist.
Ja.
Bevor der Unfall passierte, hatte ich schon solche Herausforderungen, wo man mir gesagt hat, das Leben wird hart, du musst immer kämpfen. Und ich habe dann auch schon versucht, bevor ich dieses Bewusstsein hatte, andere für mein Leid verantwortlich zu machen. Also mit der Frage angefangen, warum wurde ich geboren? Und dagegen kann man sich auch nicht wehren. Man wird geboren und hat halt die Wahl. Lebe ich mein Leben oder gebe ich auf? Und viele sterben, ohne je gelebt zu haben. Und das will ich nicht. Also ich will eines Tages vielleicht sterben und dann trotzdem ein Leben gelebt haben, dass es das lebenswert war. Und das muss nicht unbedingt schön und angenehm und toll sein, sondern das darf auch mal schmerzhaft, herausfordernd und aufregend sein.
Okay. Ja, und zu diesem, ich will leben und ich will mein Leben auch spüren und das Gefühl haben, gelebt zu haben, was sind da für dich die Bausteine, die deinem Kopf diesen Eindruck geben?
Die sind recht einfach. Also man erwartet immer vom Leben, dass es so toll und komplex wird und an sich ist es so einfach, sich mit dem, was man hat, zufrieden zu geben und vielleicht auch mal über Dinge zu lachen, über die man gar nicht lachen darf. Man muss natürlich auch den nötigen Respekt bewahren vor sich selber. Und mein Leben, ja, ist lebenswert, weil ich einfach ganz einfache Dinge genieße im Alltag. Wie morgens aufzustehen, relativ schmerzlos zu sein und bin auch dankbar für die schmerzlichen Momente. Dann habe ich die Möglichkeit, Sport zu machen. Zum Glück relativ viel für meine Umstände. Also ich mache Triathlon und jetzt stellen sich viele vor, oh Gott, wie macht man das denn mit einem Arm und warum überhaupt? Was muss der
Moment, Junge? Und ohne zwei Beine. Da sind Prothesen, aber ist ja auch noch was.
Aber es fehlen nur die Füße. Die Beine, die sind noch weitestgehend vorhanden.
Ab welcher Stelle? Ab unterm Knie ist es doch?
Nee, mir fehlen nur die Füße. Also sprich, wenn vor dir ein Hackebeil runterfällt, Füße wurden abgetrennt. Man hätte eigentlich unterhalb der Knie entfernen wollen, konnte aber durch viele Muskeltransplantationen die Unterschenkel erhalten.
Okay, die Bilder, die ich von dir sehe, da geht diese Prothese bis halt hoch zum Knie. Das ist dann einfach nur eine Verlängerung.
Genau. Also umso größer der Halt ist in dieser Prothese, desto mehr Energie kann man aufwenden.
Ja.
Und Beine sind halt unglaublich hilfreich. Also das klingt jetzt blöd, aber bei der Mobilität, wenn die Beine weg sind und jemand mal immobil ist, dann weiß er, was fehlt. Und da helfen keine Arme. Beinamputierte sagen, oh, das Schlimmste wäre, wenn mir der Arm fehlen würde. Armamputierte sagen, das Schlimmste wäre, wenn mir das Bein fehlen würde. Und so haben wir immer unsere Vergleiche. Und das ist auch ein Schlüssel des Unglücks. Also, dass wir ständig Menschen sehen, denen es schlechter oder besser gehen könnte und dann immer erwarten, das will ich auch oder das will ich nicht. Also an dem Leid des anderen Befriedigung zu holen, Gott, so arm bin ich gar nicht dran. Oder dann guckt man auf den Manager mit dem Spitzengehalt und denkt, boah, so will ich auch sein. Aber ob der Manager wirklich glücklich ist, meistens geschieden, unbefriedigt und krank innerlich, das sehen viele ja nicht.
Und selbst wenn er all das nicht ist, es ändert ja nichts an deiner Situation.
Richtig.
Ja, finde ich einen ganz zentralen Punkt, auch zu sagen, nach oben vergleichen zu dem Manager, irgendwem, dem es besser geht, bei dem immer alles höher, schneller weiterläuft als bei mir. Das ist sehr stark in uns drin, übrigens auch der Standard. Wir gucken deutlich eher nach oben als nach unten. Mhm. Aber umgekehrt, dieses nach unten zu gucken und dann zu sagen, da geht es ja jemandem noch schlechter als mir und daran ziehe ich mich jetzt hoch, ist auch nur ein ganz billiger Trick fürs Hirn. Ne? Kurzes Weißbrot, das heißt nicht nachhält, tut nicht nachhaltig gut.
Leider ja, ja. Und in vielen Selbsthilfegruppen wird sowas tatsächlich noch suggeriert oder bestärkt, dass man sagen soll, eigentlich hast du ja alles. Guck mal in andere Regionen der Welt. Die Menschen haben nicht mal was zu essen. Oder man kann sich da irgendwie drauf aufbauen, aber das ist nicht nachhaltig. Also das hält auch nicht lang, das Gefühl.
Wenn ich mir all das nicht gebe, was ist denn dann aber das, wo du sagen würdest, das hält nach. Also bestimmte Sachen, wo du jetzt so grundsätzlich gerade beschrieben hast, wie du auf die Welt guckst, sind mir schon klarer geworden. Aber so ganz praktisch und handfest. Was hilft dir dann morgens aufzustehen? Da gab es ja wahrscheinlich auch mal Phasen, wo es düsterer war, oder nicht?
Ja.
Und dann zu sagen, ich bleibe am Ball.
Das waren meine Ziele. Also das sind meist große oder kleine Ziele, realistische oder unrealistische Ziele. Nicht, um irgendjemandem was zu beweisen, vielleicht mir was zu beweisen, aber wenn ich keine Ziele hätte, hätte ich auch keinen Grund, morgens aufzustehen. Und die sind immer individuell. Also stehe ich auf für die Arbeit, für den Sport, für meine Gesundheit, für meine Familie. Man braucht halt irgendein Motiv, um morgens die Augen aufzumachen, aufzustehen und jetzt zu sagen, so, ich will meinen Tag leben. Oder in jungen Jahren morgens aufzustehen und zur Schule zu gehen, vielleicht irgendwelche guten Noten abzusahnen oder seine Mitschüler zu beeindrucken. Also die Motive sind immer unterschiedlich. Und wenn man sich dessen bewusst wird, ich habe auch Situationen, wo ich mir denke, es ist gerade alles einfach nur grausam. Und da würde ich auch am liebsten das Handtuch werfen. Und ich glaube, so Momente sind aber auch wichtig, weil man dann mal merkt, okay, es gibt auch Tiefphasen, in denen man wieder bewusst hochkommen muss. Und auch so, auch mein Unfall, meine schreckliche Situation war eine Tiefphase im Leben, aus der ich entweder zerbrechen konnte oder herauswachsen konnte. Ohne Arme und ohne Füße.
Ja. Das Herauswachsen war bei Hans-Peter Durst, der hier zu Gast war und unverschuldet Opfer, ich sage jetzt bewusst Opfer eines Unfalls auf der A44 wurde, dann, dass er sich in den Sport gestürzt hat. Er hat sich dann, glaube ich, ganz früh so ein besonderes Fahrrad besorgt und ist dann 20 Mal deutscher Meister, Silbermedaille und 2 Goldmedaillen bei den Paralympics in Rio de Janeiro, wo du wirklich nachher vorstehst, 8-mal noch Weltmeister. Wahnsinnstyp, der so sagt, okay, ich suche mir eine Sache. Und da hatte ich so ein bisschen zwischendurch das Gefühl, um eben explizit nicht in dieser Opferrolle zu enden, auch wenn er erstmal drin war, logischerweise, sucht er sich etwas, wo ich fand es regelrecht obsessiv, was er gemacht hat, aber im guten Sinne.
Ja.
Kennst du sowas auch?
Manche würden meine Situation ähnlich beschreiben.
Ja?
Ja. Also warum muss jetzt dieser behinderte Mensch Triathlon machen, Marathon laufen, arbeiten gehen, Auto fahren? Also die eigentlich normalsten Dinge, nicht für jeden, es kommt ja immer darauf an, wie die eigenen Grenzen gestrickt sind. Aber mir wurde das auch nachgesagt, beziehungsweise wird es heute noch. Das ist mir aber egal. Also natürlich nicht komplett egal, weil ich mich immer frage, warum kommen jetzt diese Vorwürfe oder diese Haltung? Und sind diese eigentlich begründet? Nicht komplett unbegründet? Weil natürlich steckt da auch irgendwas dahinter. Ich gehe ja nicht zu den Paralympics, weil ich einfach sagen will, Wäre mal ganz schön, dorthin zu reisen und dort und mir den Arsch aufzureißen. Man macht es ja immer, um irgendwas zu bewegen. Meistens sich selbst, vielleicht auch irgendwelchen anderen Leuten Kraft, Mut zu geben oder viele auch zu frustrieren. Also der Maßstab bei Menschen mit Behinderung geht sehr weit auseinander. Es gibt halt die, die daheim liegen, im Bett, gerade mal so die lebenserhaltenden Maßnahmen verrichten können. Und dann gibt es andere, die klettern auf den Kilimanjaro ohne Arme und Beine.
Ja.
Und das ist halt so, da ist die Bandbreite so enorm, also wie Menschen aus ihrer Situation irgendwas machen. Und ich glaube, da gehört nicht mal eine Behinderung dazu. Aber Menschen mit Behinderung haben irgendwie einen besonderen Status. Also eigentlich diesen, dass man, oh je, man traut ihnen nichts zu. Und dann kommt da was und die Menschen sind doch total leistungsfähig und überragend und sagt dann, alle müssen so sein.
Ah, alle Behinderten müssen so sein und der nun im Bett liegt und irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen hat, der strengt sich nur nicht stark genug an.
Genau.
Der müsste doch mal einen anderen Blick auf sein Leben entwickeln, weil guck mal, andere schaffen es auch auf dem Kilimanjaro.
Richtig.
Mhm.
Und da ist, glaube ich, der Frust auch sehr hoch bei einigen Betroffenen und wenn nicht sogar der Großteil. Weil wie viele nehmen bei den Paralympics teil und wie viele Menschen mit Behinderung gibt es eigentlich? Und umgekehrt auch, also ja, und das sind ja auch die einzigen Situationen, wo Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Wenn mal eine Werbespot von Aktion Mensch kommt oder die Paralympics im Fernsehen laufen, dann sieht man mal einen. Ich bin jetzt kürzlich in eine Region gezogen, wo es verhältnismäßig wenig Menschen mit Behinderung auf der Straße gibt. Ich merke auch, die Leute sind etwas auffälliger mir gegenüber.
Heißt?
Also die Blicke merke ich gar nicht mehr, außer ich achte ganz genau drauf. Aber auch so in den Aussagen so. Also ich bekomme überwiegend Anerkennung. Ich finde das nicht immer gut, weil mir schadet das eher, weil es mich träge macht oder auch stolz, würde ich jetzt weniger sagen. Aber diese Anerkennung von außen lässt mich meistens eher faul werden. Ich brauche eher den Frust oder einen Trainer, der zu mir sagt, naja, du bist jetzt hier 10 Kilometer gelaufen, aber in einer ziemlich beschissenen Zeit. Da müssen wir was dran ändern. Und hier kommen die Leute und sagen, wow, das ist aber toll, dass du aus dem Haus gehst. Oder du kannst echt gut laufen.
Ah ja, und du willst mit einem ganz anderen Standard gemessen sein.
Ich kann seit etwa 9 Jahren relativ gut laufen nach dem Unfall. Und das ist wie bei einem Menschen, der jetzt die ersten Schritte macht. Ich glaube nicht, dass du jetzt nach 30 Jahren immer noch gesagt bekommen möchtest, wow, Leon, du kannst aber gut laufen.
Ja, ja. So als würde mir einer sagen, du sprichst ja fließend Deutsch.
Ja.
Ja. Und da bist du dann eher jemand, der sagt, da brauche ich irgendwie jemanden, den Trainer, der mich anbrüllt, du Loser, lauf die 10 Kilometer jetzt nochmal und zwar schneller.
Genau, aber in einem gewissen Maß.
Ich wollte gerade sagen, das kann ja auch kippen, ne? Weil auch das kann ja zu viel sein, dass man dann sagt, hey, Moment mal, bin ich jetzt so total getrieben, weil ich es mir und allen beweisen möchte? Ja, ich bin behindert, aber ich könnte auf dem Kilimanjaro oder bei Paralympics einen Triathlon gewinnen.
Ja.
Und kann dann nicht mehr hinnehmen, dass es vielleicht auch Momente gibt, wo das auch mal okay ist, 10 Kilometer in, wie schnell läufst du die?
Uff, ich bin schon lang keine 10 Kilometer gelaufen. Das ist, glaube ich, schon fast ein Jahr her. Meine Bestzeit lag bei unter 40 Minuten.
Wow.
Und derzeit bin ich froh, wenn ich diese in 50 Minuten schaffe. Also meine Sportprothesen, die liegen noch im Keller. Aber ja, für nächstes Jahr will ich wieder einen Marathon laufen, um jetzt die Hörer ein bisschen zu frustrieren.
Weiß ich gar nicht, ob das frustriert. Ich finde es stark. Und oder 50 Minuten ist ja wirklich, oder auch 40 ist ja sehr stark. Wahnsinn.
Und Frust ist sogar was Positives. Also es kann ein Motivator sein oder ein Demotivator. Und wie bei allem ist die Dosis entscheidend. Auch hier, also mit Lob und Tadel.
Also Zuckerbrot und Peitsche.
Genau. Oh nein. Ich war immer froh, dass ich beides bekommen habe im Leben. Also vor dem Unfall, nach dem Unfall. Und dafür bin ich dankbar. Der Unfall hat nochmal die Situation komplett auf den Kopf gestellt, aber zwischenzeitlich eher in was Positives.
Okay. In welchen Momenten, wenn du so ganz unten bist und vielleicht mal so richtig gefrustet bist, hilft dir das dann zu sagen, der Unfall hat das Ganze hier aber auch in was Positives gedreht. Das kriege ich noch nicht ganz zusammen. Also ich stelle mir vor, dass es doch bestimmt Momente gibt, wenn man angeguckt wird auf der Straße, wenn die Leute, wenn ein Kind mit dem Finger auf einen zeigt, guck mal da, der Mann, Mama, der geht mit komischen Prothesen rum oder sowas. Und eben nochmal, dass einem auch Gliedmaße fehlen und man eingeschränkt ist, dass einen das auch runterziehen kann, dass man da doch vielleicht auch gefrustete Momente hat, oder sagst du, nee, Leon, da hast du genau die falsche Vorstellung?
Nee, das nervt tatsächlich wirklich. Nervig sind nicht die einzelnen Situationen, sondern die Häufigkeit. Ich kann damit umgehen, aber ich habe nur ein gewisses eine gewisse Kapazität an Widerstandsfähigkeit für solche Situationen.
Ja.
Die meisten Situationen sind aber wirklich sehr amüsant. Also die meisten finden, oder ich finde Witze über Menschen mit Behinderung sehr amüsant. Man muss sie aber in einem gewissen Maß einsetzen, weil sonst wird es vielleicht respektlos. Bei der Arbeit ist mein Lieblingssatz, mir sind die Hände gebunden.
Ja.
Die Leute, mit denen ich zu tun habe, die habe ich eher am Telefon. Und wenn die wüssten, dass sie eigentlich mit einem Einhänder telefonieren,
Diese Perspektive, die du heute auf die Sache hast, da hat man wirklich das Gefühl, Jochen, du kommst mir so ein bisschen vor wie so ein Zen-Buddhist, der sitzt 2 Zentimeter im Schneidersitz schwebend über dem Boden in so einer tiefen Ruhe da und ist ganz mit sich im Reinen.
Die mich kennen, wissen, dass ich das gut kann, entspannt zu wirken, aber innerlich bin ich, also ich kompensiere das ganz gut. Also Entspannung, Anspannung. Also ich lasse es dann halt in anderer Form raus.
Also wenn wir hier gleich durch sind, dann gehst du raus und hackst 5 Kubikmeter Holz.
So in etwa. Nein. Also ich denke, wie bei jedem Menschen hat man mehrere Gesichter. Also ich bin nicht immer nur entspannt und positiv. Und das finde ich aber auch gut. Also dass ich auch Situationen habe, in denen ich manchmal ausrasten darf oder auch direkt sein darf.
Ja. Wie man mit dieser Erfahrung, dieser Geschichte, diesen Verletzungen, dieser Behinderung, mit der Jochen heute leben muss, so gelassen, so entspannt, so ruhig beschreiben kann, was man da erlebt hat, das scheint ja erstmal rätselhaft. Aber es gab eben eine Stelle, die finde ich ganz wichtig. Als Jochen gesagt hat, ich bin nicht immer nur entspannt und positiv, und das finde ich auch gut. Mein Eindruck ist, dass hier ein Mensch für sich einen ganz klaren, einen sehr gesunden Umgang mit seiner traumatischen Erfahrung gefunden hat. Und zwar eine ruhige, eine distanzierte und ein Stück weit, und da kommt jetzt ein ganz zentraler Aspekt, auch eine dankbare Haltung. Das ist keine Aufforderung, dass man jetzt sagen muss, hey, dir ist was Schreckliches passiert, sei dankbar dafür. Ich hoffe, das habe ich hier schon oft genug klar gemacht. Nichts wäre toxisch positiver, als so auf schreckliche Erlebnisse zu gucken. Aber wenn man es, warum auch immer, wie Jochen schafft, für etwas, das man erlebt hat, dankbar zu sein, das vielleicht erstmal überhaupt nicht positiv ist, und daraus dann etwas zu ziehen, naja, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen, dass es einem deutlich besser geht. So, und dazu gibt es natürlich auch Forschung, vor allem im Bereich der positiven Psychologie, wo man sich immer wieder mit den Zusammenhängen zwischen Zufriedenheit, Wohlbefinden und Stärken im Leben beschäftigt. Und ein Mittel gegen Unzufriedenheit, das wirklich schon in sehr, sehr vielen verschiedenen Setups untersucht wurde, ist eben die Dankbarkeit. Dankbarkeit, ganz einfach runtergebrochen, bedeutet erstmal, dass unser Hirn reagiert, weil irgendwer etwas Nettes für uns getan hat, und das motiviert uns dann, uns dafür zu revanchieren. Das bringt natürlich evolutionär einen Vorteil, weil man sich gegenseitig umeinander kümmert, und wenn andere sich um mich kümmern, werde ich mich auch häufiger um sie kümmern, sprich Zusammenhalt in der Gruppe. Damit wir das tun, uns also sozial verhalten, werden wir im Gehirn für Dankbarkeit mit Belohnungsgefühlen belohnt, was am Ende die sozialen Beziehungen nochmal stärkt. Aus diesem Grund, so die Forschung, neigen dankbare Menschen wohl auch zu höherer Zufriedenheit. Insbesondere nach schweren Phasen im Leben kann Dankbarkeit dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf die guten Dinge zu richten und das, was geblieben ist. Jochen gelingt genau das. Er spürt Dankbarkeit und profitiert davon. Bei aller Dankbarkeit vergessen wir natürlich nicht, dass Jochen immer noch Schreckliches erlebt hat. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob es irgendwelche Erinnerungsfetzen gibt, die mittlerweile vielleicht wieder hochgekommen sind.
Es gibt, ich glaube, das sind entweder Erinnerungsfetzen oder Halluzinationen. die ich aber eigentlich nur aus Bildern herholen konnte. Also interessant war, ich habe in Halluzinationen auch eine S-Bahn im Kopf gehabt, aber ich wurde auf der S-Bahn transportiert, auf einer Liege. Und Polizisten hatten aber auch vermutet, dass ich nicht allein auf der S-Bahn war und sind die ganze Strecke mit dem Helikopter abgeflogen. Und wie ich auf der S-Bahn lag, da habe ich das Bild von der Zeitung im Kopf. Und selbst habe ich wirklich leider gar keine Erinnerung. Manchmal frage ich mich, wie wäre es, wenn ich mich dran erinnern könnte. Und andere denken, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich mich nicht dran erinnere. Darauf gibt es keine Antwort.
Die Medienberichte, die man ja über dich findet, sind heftig zum Teil. Du hast ganz am Anfang angedeutet, dass das auch ziemlich, ziemlich krass für dich und für dein Umfeld dann war. Mhm. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal, gibt es so eine Mutmaßung für dich? Wie könnte das passiert sein? Etwas, wo du sagst, da glaube ich heute einfach, so war das.
Mhm. Ich glaube, es war unspektakulärer, als es die Medien dargestellt haben.
Ja.
Irgendwann mal habe ich den Verstand verloren in der Bar, bin gegangen, ohne dass mich jemand aufgehalten hat oder dass ich dann großes Theater draus gemacht habe. Und auf eine S-Bahn gestiegen. Aber das Komplexe war aber auch, dass die S-Bahn fahrend war. Also das war keine, die irgendwo stand. Und an der Strecke selbst gab es keine Möglichkeit, auf die S-Bahn zu kommen in diesem Zeitraum.
Ach so, da war keine Brücke, von der du runtergefallen sein könntest oder sowas.
Und auch der Zeitpunkt, als ich aus der Bar rausgegangen bin, das war die letzte Bahn. Das war gar nicht deckungsgleich mit dem Zeitraum, wie ich irgendwo draufklettern könnte und auf die Bahn. Also ich bin zur Bahn gegangen, aber irgendwie auf die Bahn draufgekommen. Und dann hat man sogar noch rekonstruiert, wie man auf eine S-Bahn kommt ohne Hilfsmittel. Und das war gar nicht möglich. Also die S-Bahn im Raum Stuttgart, die sind extra so gebaut, dass man irgendwo auf der Seite nicht einfach hochklettern kann ohne Hilfsmittel oder Podest, Brücke etc. Und das war die ganze Situation, wo man sich auch gedacht hat, wie ist der da hochgekommen? Also ich weiß es nicht. Ich habe so ein Bild vor Augen, wie ich auf die S-Bahn draufgerannt bin, also auf sie zugelaufen bin und draufgelandet bin. Aber dazu gehören übernatürliche Kräfte.
So ein 4-Meter-Sprung oder so.
Ich glaube, 3 reichen sogar schon.
Ja.
Aber um sich oben an der S-Bahn festzuhalten, muss man allein schon 1 bis 2 Meter vom Boden abspringen können. Und das ist irgendwie auch schon abartig. Ja.
Schwer vorzustellen in so einem K.O.-Tropfenzustand.
Hm.
Das heißt, ich frage mich jetzt gerade, da muss doch eigentlich eine zweite Person da gewesen sein, die einem irgendwie auf die Schultern steigen lässt oder einem hilft oder vor allem in dem Zustand, in dem du warst, doch irgendwie dazu beiträgt.
Das hat man vermutet, aber da war leider oder zum Glück keiner da, weil das würde das Ganze nochmal verkomplizieren.
Mhm.
Also letztendlich stehe ich alleine da und der unbekannte K.O.-Tropfen-Attentäter. Und letztendlich glaube ich auch, dass der Mensch nichts dafür kann. Weil sowas passiert recht häufig. Und warum auch immer solche Leute sowas machen, warum nehmen Menschen Drogen, rauchen, konsumieren Alkohol? Der tiefe Grund dahinter ist, glaube ich, immer individuell und trotzdem sehr einfach, ein sehr einfacher Trieb nach Befriedigung oder auf der Suche nach Leid oder nach Glück. Man weiß es nicht. Deswegen, die eigentliche Antwort ist, es ist nicht so einfach.
Ja.
Für mich.
Nur wenn andere jetzt Drogen nehmen oder Alkohol trinken oder rauchen oder sowas, machen die das ja für sich selber, mit welchem Motiv auch immer.
Ja.
Jemandem einen K.O.-Tropfen ins Glas zu schütten, wieso ist das dieselbe Rechtfertigung?
Nee, das ist natürlich kein einfacher Vergleich. Aber letztendlich konsumieren wir andere Sachen nur, weil der Einfluss von außen kommt. Wie bei K.O.-Tropfen leider auch. Ich hätte mir gewünscht, oder manche haben mir auch den Vorwurf gemacht, den ich manchmal an mich rangelassen habe oder nicht, dass ich mir selbst was eingeworfen hätte. Wenn das der Fall wäre, hätte ich zumindest die eindeutige Antwort oder den eindeutigen Beweis, dass ich selbst Schuld habe oder verantwortlich bin.
Ist das ausgeschlossen? Kannst du da sicher sagen, nein?
Da kann ich sicher sagen, nein. Also ich habe einmal in meinem Leben an einem Joint gezogen und den Moment habe ich sehr bereut für die ganze Nacht. Und seitdem habe ich auch nie was Härteres angefasst, außer vielleicht die Medikamente, die mir im Krankenhaus gegeben wurden. Aber da kann ich sicher sagen, K.O.-Tropfen oder andere Amphetamine waren für mich nie eine Option. Also wenn nicht sogar, und da wurde ich auch ziemlich gebasht im Internet, halte ich wirklich sehr wenig von, um das jetzt diplomatisch auszudrücken.
Okay. Die Medien geben da natürlich einen feuchten Kehricht drauf, was dich jetzt interessiert, umtreibt oder überhaupt, was dich als Person da betrifft, zumindest einige. Mhm. Nennen wir mal die Bild-Zeitung. Da war so dieses Foto vom S-Bahn-Surfer mit dir in Verbindung gebracht. Der S-Bahn-Surfer auf diesem Dach.
Ja.
Jemand, der einfach mal den Nervenkitzel sucht, unter Lebensgefahr auf so einer S-Bahn mitzufahren. Mhm. Das ist ja ein ziemlich übles Image.
Ja.
Da hätte man, glaube ich, auch von außen deutlich weniger Mitleid, was vielleicht auch nicht fair ist, aber im Zweifel dann am Ende schon, als jetzt mit dem, was dir passiert ist. Wie bist du damit umgegangen, dass du dann in den Medien so eine bestimmte Richtung auch erstmal gedrängt wurdest, was ja dein gesamtes Umfeld wahrscheinlich da mitbekommt?
Ja. Zum Glück haben mich das wenige spüren lassen. Also man spürt das ja trotzdem, was die Menschen von einem halten. Und bei vielen ist immer noch die Haltung selber schuld. In der Opferrolle lebt sich einfacher. Oder solche Sprüche kommen dann, wenn Menschen ehrlich sind. Andere denken sich ihren Teil. Ich versuche, die Situation für mich einfach abzuschließen, beziehungsweise damit klarzukommen. Abschließen werde ich die Situation nie, weil der Arm ist offensichtlich weg. Die Füße stellen manchmal eine kleine Herausforderung dar, zumindest die, die fehlen. Und deswegen, das ist ein Teil von mir, wie ein Leberfleck auf der Stirn, okay, wo ich einfach mit leben muss. Der Leberfleck wäre natürlich eine einfache Option, aber das ist einfach ein Teil von mir. Ich werde darauf aufmerksam gemacht und muss damit einfach lernen, umzugehen.
Irgendwie, finde ich, klingt das bei dir durch, so dieses, ich muss damit abschließen, um weiterzukommen?
Ja.
Ja, ist es so klar?
Also ich habe den Schritt schon längst getan. Auch wenn ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht werde oder gefragt werde, wie war der Prozess? Das hat für mich, finde ich, sehr lange gedauert. Also 2 bis 4 Jahre habe ich mit mir gehadert, mit der Gesellschaft und habe oft auch gedacht, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Auf die Menschheit, auf mich, auf diese Herausforderung. Und der einfachste Weg wäre einfach, wenn man sich die Möglichkeit aussucht und sagt, ich beende jetzt einfach mein Leben. Das wäre der einfachste, aber auch der dümmste Weg. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wenn, dann mache ich weiter und gucke noch, was passiert. Ohne vielleicht weiteren Hass oder Schmerz zu erzeugen in mir und in meinem Umfeld. Die ersten 1-2 Jahre waren sehr schmerzhaft. Also ich habe viel mit mir gehadert, viel aufgeschrieben, viele Gespräche geführt, mich auch ganz klar mit der Gesellschaft konfrontiert und Fragen gestellt. Auch selbst die Situation mit dem Täter-Opfer-Vergleich, wo ich dann dem Täter versucht habe zu vergeben, mehrere Anläufe gebraucht habe und eines Tages auch versucht habe, den Täter zu verstehen.
Okay, wie machst du das?
Also ich musste dem Täter irgendeine Identität geben und sagen, ist es ein Freund, ist es ein Bekannter, ist es ein Unbekannter, ist es ein Krimineller? Und ich habe ihn eher als neutral angesehen. Also einfach wertfrei ihm eine Identität gegeben, mit ihm oder mit meinem Inneren in den Dialog gegangen und versucht habe, den Menschen also zu verstehen. Also man könnte es jetzt vergleichen mit anderen Menschen, die grausame Sachen machen. Ich glaube, niemand ist ganz bewusst und absichtlich bösartig.
Ja.
Und jeder will ja irgendwo immer das Beste für sich selbst, für jemand anderen. Aber man hat immer irgendeinen Grund, warum man das tut, was man tut. Manchmal aus bedenklichen oder bedachten Gründen, aber nichts passiert unbegründet.
Und dieser Täter, den du dir vorstellst und mit dem du jetzt über die Gründe nachdenkst, Wie konkret ist der?
Der ist, glaube ich, ziemlich einfach. Also weil ich glaube, in dem Moment war einfach Unbedachtheit der Grund. Ich glaube, das war ein großer Fehler von allen Seiten. Und man hat nicht mit diesen Konsequenzen gerechnet. Jetzt kann man sagen, da spielt das Schicksal, Fügung oder sonstiges noch eine Rolle. Aber man oder ich kann darauf keine eindeutige Antwort geben. Fakt war, dass ich der Person einfach vergeben habe, gesagt habe, ich bin nicht sauer, ich will auch keine Rache. Weil Rache.
Redest du da mit dem in deinem Kopf?
Also so genau nicht. Ich glaube, das war einfach nur ein innerer Teil von mir, der damit nicht abschließen konnte. Und habe dann einfach gesagt, ja, natürlich war die Situation ziemlich gravierend, aber es ist passiert.
Hat er irgendwie ein Gesicht oder eine echte Persönlichkeit, dieser Typ?
Eigentlich ja, wenn ich ihn jetzt beschreiben müsste, das wird ein bisschen kompliziert. Vielleicht ist es auch ein Teil von mir.
Beschreib ihn dann bitte.
Ich glaube, es ist einfach, die Person ist männlich, von der Statur eher wie ich, hat, warum auch immer, griechischen Migrationshintergrund. Ich weiß nicht warum. Und
deswegen die griechische.
Die griechische Mafia. Organmafia, ja.
Jetzt schließt sich der Kreis, okay.
Und da war eigentlich keine Berechnung hinter dieser Tat. Das war einfach nur Unbedachtheit oder Dummheit. In dem Fall musste ich die Konsequenz tragen. Und ich bin dankbar für das Ganze, was ich bekommen habe. Also von der Gesellschaft zurückbekommen habe, von unserem System. Und heute versuche ich, Sachen zurückzugeben. Zumindest das, was ich zurückgeben kann in Form von Expertise, Beratung, Lebensfreude. Oder auch ganz praktische Handreichungen.
So wie du über diese Tat sprichst und über den Täter sprichst, das verlangt einem so viel ab. Und da so eine Ruhe drauf zu haben und zu sagen, ja, ist dann so und ich will nicht in der Opferrolle sein und auch passt schon. Dass irgend so eine ganz kleine Stimme ganz fern in meinem Hinterkopf doch sagen könnte, naja, hat was doch anders. Hat Jochen doch Drogen genommen und will es nur nicht sagen und sein Kopf will es vielleicht gar nicht wahrhaben und erinnert sich wirklich nicht. Kannst du das nachvollziehen, was ich beschreibe? Ja. Also ohne böse Absicht, ne?
Natürlich, ich kann es nachvollziehen, weil viele denken so. Und ich würde auch eine Antwort geben. Es gab Situationen, wo ich dann einfach eine ganz einfache Antwort gegeben habe. Ja, ich bin selber schuld. Ich habe es mir selbst angetan oder was reingeschmissen. Egal, welche Antwort ich gebe, ich muss am Ende damit leben. Und wie bereits erwähnt, also ich wünschte, die Situation wäre einfacher. Ich habe Menschen kennengelernt in der Selbsthilfe, die einfach besoffen irgendwo hochgeklettert sind, runtergefallen sind und dadurch irgendwelche Körperteile verloren haben. Das ist unspektakulär und ich wünschte, so unspektakulär wäre es auch bei mir, wo ich dann einfach sagen kann, ich bin irgendwo dummerweise hochgeklettert und habe dann halt die Körperteile verloren. Oder ich bin so auf die Welt gekommen. Dann hätte ich nicht so eine lange Geschichte zu erzählen.
Ja,
und die Geschichte erzähle ich tatsächlich sehr wenigen Menschen heute, weil ich die Zeit anders nutzen möchte. Also die Zeit, die mir bleibt, will ich nicht ständig erzählen, was mir widerfahren ist, welchen Leid ich durchgemacht habe.
Mhm. Trotzdem bist du hier.
Ja.
Was mich dann doppelt ehrt und dir was gibt?
Ich kann damit viele Menschen in weniger oder in kurzer Zeit erreichen, und auch vielleicht ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es Menschen gibt, die anders sind und individuell. Und Menschen mit Behinderung, die werden alle gerne in eine Schublade gesteckt und sagen, ja, so sind die.
Ja.
Und ich glaube, umso öfters man Menschen sieht und erlebt, merkt man, die sind individuell. Es gibt nicht schwarz und weiß, groß und klein, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Aber sowas kommt erst, wenn man die Erfahrungen mit solchen Menschen macht. Und ich selber, ich muss gestehen, meine Lebenszeit ist zu begrenzt oder zu kurz, um jeden einzelnen Menschen zu sensibilisieren. Deswegen antworte ich auch auf viele Fragen gar nicht mehr im Alltag. Das ist manchmal unverschämt und frech, aber es ist, ich würde sagen, eher Selbstschutz.
Und dann hast du hier die Möglichkeit, Tausenden, Zehntausenden, Millionen direkt eine Botschaft mitzugeben.
Richtig.
Das finde ich ja sehr, ja, so stark wie löblich, weil ich finde, es ist irgendwie einerseits traurig, dass man uns das noch sagen muss. Menschen sind unterschiedlich und es ist fatal, alle mit Behinderungen in einen Topf zu schmeißen. Und wie viele Hirne machen es trotzdem?
Das ist aber komplett natürlich. Also ja, deswegen. Ich verübel es niemanden, der mich für einen erbärmlichen Menschen mit Behinderungen, der keine lebensfähige Zukunft mehr hat, verurteilt. Trotzdem finde ich es nicht schön und will da was gegen tun, aber nicht bei jedem Einzelnen, der mir auf der Straße irgendeinen merkwürdigen Blick zuwirft.
Wenn wir jetzt sagen, in deinem Kopf sind da auch so viele Fragezeichen, mit denen du dann irgendwann vielleicht auch auf so eine brachiale Art abschließen musstest, indem du dann für dich wiederum einen total gesunden psychischen Weg zu findest, frage ich mich jetzt noch, was haben denn die Ermittlungen ergeben? Also gab es da nicht irgendwie... Es hängen doch in Deutschland mittlerweile überall Kameras, gerade an so Bahnhöfen, wo so S-Bahnen durchfahren oder vielleicht auch in der Bar, wo ihr wart.
Ja.
Und wenn dann eine Polizei loszieht und alles untersucht, Finden die gar nichts raus? Bis heute nichts geklärt? Oder wo sind die Ermittlungen geendet?
Die endeten nach wenigen Monaten, leider. Aber deswegen, weil K.O.-Tropfen-Attentate selten aufgeklärt werden. Außer sie passieren immer am gleichen Ort, im gleichen Maß. Dann kann man vielleicht da irgendwann mal einen Fokus drauf legen. Man hat auch keine Aufnahmen. Also wie bin ich auf die S-Bahn gekommen? Man hat Menschen befragt, am Ort selbst, auch im Freundeskreis befragt, in der Bar, Selbstermittlungen aufgestellt, aber nie wirklich eine eindeutige Lösung gefunden. Es hieß dann tatsächlich immer, so wie die Vermutungen immer waren, der hat zu viel gesoffen, ist auf eine S-Bahn gesprungen, Punkt. Manchmal brauchen wir einfache Antworten, um die Situation zu verstehen. Und in dem Fall, viele haben sich ganz einfache Antworten gegeben und gesagt, der hat zu viel gesoffen, der hat sich Drogen selbst reingeworfen, ist auf die S-Bahn geklettert, Punkt. Und jetzt lebt er eine Opferrolle, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ah ja.
Und dagegen muss ich mich nicht wehren. Also der Aufwand ist mir zu groß. Also ich finde, meine Behinderung ist auch eine unglaublich lustige Situation, um Menschen zu irritieren oder zu verwirren. Ja, das ist manchmal vielleicht ein bisschen frech und unverschämt, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, Menschen sensibel zu sein, mit meiner Behinderung umzugehen.
Was machst du dann?
Wenn ich in der Bahn gerade keine Lust habe, meine Beine anzuhaben, weil es gerade drückt oder weil es unangenehm ist, ziehe ich meine Beine einfach aus und lege sie neben mich. Dann stehen da halt zwei Füße auf dem Nebensitz. Und das irritiert manche Menschen.
Oh, ich liebe das gerade. Ich liebe nichts mehr, als Hirne mal zu provozieren, so ein bisschen zu pieksen, mal aus der Komfortzone die Leute rauszuholen.
Oder wenn die Bahn um die Kurve fährt, fallen die Beine direkt in den Gang und blockieren den Menschen den Weg. Und dann sage ich immer ganz höflich, entschuldigen Sie, ich habe Ihnen da nur ein paar Beine gestellt.
Ja.
Manche nehmen es mit Humor auf, andere sind irritiert. Also die Situationen sind sehr unterschiedlich. Und das macht mein Leben, ich finde, unterhaltsamer und amüsanter. Es tut mir nicht weh. Manchen tut es vielleicht weh, das zu sehen, wie ich da sitze. Aber das ist nicht mein Schmerz. Aber tatsächlich einige in meinem Umfeld sagen mir, unabhängig von den anderen, ich mach's meinen Mitmenschen leicht, mit mir umzugehen. Schlussfolglich wäre es ja eigentlich schwer.
Ah, ja.
Und genau das will ich ja umkehren und sagen, ja, wie wäre es denn sonst, wenn ich es nicht leicht machen würde? Ich könnte natürlich rumheulen und sagen, bring mir was zu essen und zu trinken.
Ja.
Verwöhne mich, ich bin behindert.
Ja.
Ja, die Möglichkeit besteht und das glauben halt viele. Also da kommt jetzt jemand mit Behinderung, der ist hilfsbedürftig. Und für mich ist es komplett normal. Also im Alltag, mein Alltag ganz normal zu gestalten.
Stellen wir uns vor, der wahre Täter meldet sich jetzt bei dir, weil er diese Folge hier gehört hat. Anonym von mir aus, in einem Brief. Mit aber einer Möglichkeit für dich, ihm zu antworten. Was müsste der da reinschreiben, damit du eine Antwort zurückschickst an irgendeinen toten Briefkasten von mir aus?
Was müsste drinstehen? Einfach alltägliche Fragen würden mich schon positiv bewegen. Also zum Beispiel, wie es mir geht, ob ich glücklich bin, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Wahrscheinlich weiß er es schon, aber ich erwarte wirklich nichts mehr. Das klingt jetzt ein bisschen gleichgültig, aber ich erwarte jetzt nicht, dass er sich entschuldigt, Reue zeigt.
Nein, das wär egal.
Letztendlich obliegt es ihm oder mir. Aber wenn ich die Erwartung hätte, er soll sich dafür entschuldigen, habe ich damit, glaube ich, noch nicht abgeschlossen.
Ja, und du gibst dich wieder in eine Rolle rein, wo du die Kontrolle nicht hast. Weil ob er es macht oder nicht, liegt nicht in deiner Hand.
Genau.
Ja, okay, wenn jetzt solche Fragen kämen, wie du sie gerade beschrieben hast, wo du sagst, ja, ich wollte ja wissen, was müsste da reinschreiben, damit du antwortest. Was antwortest du ihm dann? Was schreibst du zurück?
Ich würde ganz locker und gelassen einfach die Situation beschreiben. Also wie es mir momentan geht, dass ich ganz zufrieden bin und mein Leben lebe. Etwas außerhalb der Norm, aber für mich ganz gewöhnlich und normal.
Hättest du auch Fragen?
Puh. Also ich hätte tatsächlich gefragt, warum, aber die Antwort wird wahrscheinlich unbefriedigend sein. Da steckt wahrscheinlich kein großer Plan dahinter. Oder was für eine Substanz war das? Oder also die meisten Antworten will man eigentlich gar nicht wissen. Also zum Beispiel viele stellen die Frage, warum? Und genau. Man könnte immer die Frage, Gegenfrage stellen, willst du das wirklich wissen oder willst du auf was anderes hinaus? In der Regel, wenn man die Frage stellt, ja, warum hast du das getan? Nicht wirklich die Antwort, sondern man will jemanden gegen Karren fahren oder jemanden bloßstellen. Und das möchte ich nicht. Also dem wahren Täter, wenn er sich denn melden würde, würde ich nicht sagen, ich will dir noch richtig einen reindrücken, dass du deinen Seelenfrieden nicht findest. Das wäre, glaube ich, sehr egoistisch von mir. Unrücksichtslos.
Das finde ich total stark und super nachvollziehbar und all dieses Unruhige und dieses, was ist denn jetzt der wahre Kern der Geschichte, finde ich, tritt so in den Hintergrund. Wenn man sich das mal klar macht, was du jetzt gerade ganz zum Schluss nochmal sagst, dass ich dir herzlich danken möchte, Jochen, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Einmal, weil du gerne weniger angesprochen, angeguckt, pauschalisiert würdest und andersrum, weil ich finde, man auch den Eindruck hat, man kann unglaublich viel von dir lernen, von außen stehen. Das heißt, du gibst uns sicherlich ziemlich viel mit.
Dankeschön.
Dann weiter ein Leben mit diesem Frieden, den du beschrieben hast.
Dankeschön. Oder Unfrieden.
Oder Unfrieden. Stell noch ein paar Beine irgendwo hin, wo jemand drüber stolpert und schaffe etwas Unfrieden. Genau. Ich habe dir ein Bein gestellt. Ha. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und weiter wirklich alles Gute. Bewahr dir diesen Frieden. Zumindest klingt so.
Das freut mich. Dankeschön.
Was für ein Ende, finde ich, wenn man nochmal vor allem an den Anfang denkt und diese unglaubliche Szene sich nochmal vor Augen ruft. Abends in der Bar, dann im Koma wieder aufwachen. Unfassbar krasser Elektroschock auf einer S-Bahn dazwischen. Dann zu sagen, ich erwarte nicht, dass er sich entschuldigt, dass er Reue zeigt, dass er Buße tut. Denn wenn ich die Erwartung hätte, er müsse sich entschuldigen, dann hätte ich damit noch nicht abgeschlossen. Das war Jochens Botschaft gerade ganz zum Schluss. Und man merkt doch, wie sehr Jochen damit abgeschlossen hat. Und zwar in dem Sinne, dass er sagt, ja, es gehört zu mir, das ist meine Erfahrung. Aber ich lebe weiter, blick nach vorne und versuche sogar noch was draus zu machen. Finde ich unglaublich stark, vor allem wenn ich an die vielen, vielen Menschen denke, mit denen ich sonst so zu tun habe, die vielleicht nicht ansatzweise sowas Krasses erlebt haben wie Jochen und trotzdem irgendwas in ihrem Kopf mit sich rumschleppen, weil sie mal schlecht behandelt wurden, weil mal jemand mit ihnen einen Streit hatte, der vielleicht nicht geklärt ist. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns, dass man irgendwelche Baustellen im Kopf hat und dann eben nicht abschließen kann, nicht sagen kann, es ist mir egal, ob du dich entschuldigst oder nicht, ich gehe weiter. Das war für mich heute wirklich eindrücklich, da nochmal zu sehen, wie es auch anders geht. Und das werde ich auf jeden Fall aus Jochens Geschichte für mich mitnehmen. Neben der Dankbarkeit und neben diesem unglaublich lässigen Umgang mit seiner körperlichen Behinderung und den vielen, vielen Botschaften, die ich finde, wir auch uns davon abgucken konnten für den Umgang miteinander und für die Vorurteile, die in unserem Kopf wirken. Jochen hat mir übrigens nach dem Gespräch noch gesagt, dass seine Chancen für die Qualifikation für die Paralympics 2024 ziemlich gut sind. Er müsse nur noch 5 Kilo abnehmen, die hat er zu viel drauf. Das will er dann nach der Pandemie angehen. Und ich glaube, wenn das einer schafft mit den 5 Kilo, dann ja wohl Jochen, wie es dann mit Olympiagold aussieht, muss er uns in ein paar Jahren erzählen. Und damit war es das auch schon wieder. Jochens unglaubliche Geschichte endet an dieser Stelle. Nicht aber unser schöner Podcast in Extremköpfen geht natürlich weiter in der gewohnten Manier. Nächste Woche, wenn ihr wollt, hören wir uns wieder. Mein Gast ist Sayran Artesh, die mit 21 Jahren Opfer eines Attentats wird. Sie ist in einem Beratungsgespräch mit einer Klientin in einem Frauentreff, als ein Mann eindringt und zuerst die Klientin erschießt und dann Sayran Artesh lebensgefährlich verletzt. Seit über 15 Jahren lebt Sayran Artesh unter hohem Personenschutz, denn sie hat sich nicht unterkriegen lassen, sondern kämpft als Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin gegen rechts, gegen links, gegen muslimische Fundamentalisten und türkische Nationalisten mitten in Deutschland. Das ist eine unglaubliche Frau, die eine Power mitbringen wird, von der man sich wirklich eine Scheibe abschneiden kann, weil die, und das finde ich so faszinierend, so unter Aufgabe all ihrer eigenen Befindlichkeiten, allem, was ihr wichtig ist, für die gute Sache kämpft. Und
das ist etwas, wo ich immer wieder mit ganz, ganz großem Respekt, aber auch vielen Fragezeichen vorstehe. Wie schafft man das, sich so hundertprozentig für eine Sache unter Lebensgefahr einzusetzen? Wenn euch das auch interessiert, würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin, schreibt mir doch gerne, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ihr Fragen rund um das Thema habt, könnt ihr mir immer auf Instagram eine Nachricht schicken. Da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Sonst geht das auch per Mail über post@leonwinscheid.de. Und natürlich wisst ihr auch, dass ich auf Instagram sowieso noch eine ganze Reihe von psychologischen Infos, Blicke hinter die Kulissen rund um meine Gäste und sonstiges Material teile, das hier auch in den Folgen vorkommt. Also, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen, euer Leon.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.